B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dazu ist im Studio Matthias von Hellfeld und ich bin ganz froh, dass ich Unterstützung habe aus der Online-Redaktion Daniel Tepper. In der Technik ist der Andreas Rehder, wie auch gestern schon. Und wir freuen uns auf anderthalb Stunden, in denen wir über unser Programm reden und so ein bisschen die Woche ausklingen lassen. Und dazu haben wir uns auch natürlich wie immer ein bisschen Musik eingeladen und das werden wir jetzt erstmal spielen. Kansas, Dust in the Wind. Also irgendwie löst Dust in the Wind bei mir gute Laune aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr gute Erinnerungen habe, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe. Das ist aber jetzt ganz privat und deswegen behalte ich das für mich. Die Sendung hat wirklich toll angefangen. Ich habe nämlich schon Bock geschossen. Der Daniel heißt nicht Tepper, sondern Ständer. Und außerdem haben wir den Nico Fischer noch bei uns im Studio dazu bekommen, auch Halli, aus der Online-Redaktion, weil wir nämlich uns noch ein klein wenig aufhalten wollen mit dem, was wir heute gemacht haben. Weil dort haben wir uns mit einem ganz, ganz schwierigen Thema, wie ich finde, beschäftigt, nämlich was Sterbende auf dem Sterbebett liegend bedauern, was sie in ihrem Leben nicht richtig gemacht haben, was sie verpasst haben, wo sie vielleicht mehr hätten nachhaken müssen, was sie wirklich bedauern, wo sie einfach in ihrer eigenen Empfindung versagt haben. Und dazu hat es bei uns auf Facebook sehr, sehr viele Reaktionen gegeben. Die können wir jetzt vielleicht einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, also die meisten Menschen, also es gibt eine, vielleicht um gleich mit dem etwas Lustigen und Flapsigen einzusteigen, jemand hat geschrieben, er möchte nie bereuen, zu viel Zeit mit Facebook verbracht zu haben, was ich sagen muss, ja, obwohl ich glaube, dass auf dem Sterbebett erinnert man sich nicht daran. Ich lese mal vor, Jana Gronau sagte, ich glaube, man sollte sich immer mal wieder darüber Gedanken machen, was man im Leben möchte und was einem wichtig ist, aber bereuen wird man sich ja immer etwas. Andere sagen, ich möchte nie bereuen, zu wenig Zeit mit meinen Großeltern verbracht zu haben. Dann sagt jemand, zitiert jemand Edith Piaf und sagt, je ne regrette rien. In diesem Zusammenhang, ja, das ist schon ganz gut. Dann hat jemand noch gesagt, cogito ergo sum. Ich weiß nicht genau, was damit so gemeint ist. Aber nochmal ein bisschen ernster.
Du weißt nicht, was damit gemeint ist, oder?
Ich kann es mir übersetzen.
Ich denke, natürlich. Also bin ich.
Genau. Das ist mir schon klar.
Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht.
Ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment, meint. Genau, was er damit meint, auf dem Sterbebett möchte ich nicht unbedingt, ich denke, also bin ich, sagen. Ja. Ja, und hier zitiert noch jemand eine Redewendung, die er immer in seiner Kindheit gehört hat. Lukas Safera ist das. Liebe Herz deiner Mutter, solange du kannst, weil es zu spät wird, wenn sie im Grab liegt.
Das ist wahr. Das ist wahr. Mhm. Wir sind ja noch, jedenfalls wenn es nach normalen Dingen geht, entfernt von dieser Situation. Hast du persönliche Erfahrungen gemacht in deiner Familie zum Beispiel, Nico?
Meine Großmutter, das ist schon ziemlich lange her, ist gestorben. Ich werde natürlich jetzt nicht alles erzählen, an was ich mich erinnere, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall gesagt hat, dass sie gerne noch sehr viel mehr Zeit mit ihrer Familie verbracht hätte. Das hat sie eigentlich schon, also meines Erachtens nach, aber sie war ja natürlich sehr emotional, wie alle, und da hat sie gemeint, dass es einfach unglaublich wichtig ist und dass man, wenn man älter wird, je älter man wird, es einfach nur noch darauf ankommt, auf die Familie und dass man halt wirklich da den Schwerpunkt hinlegt, das weiß ich. Das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Ist es eigentlich eine neue Entwicklung, dass Leute offenbar ganz frank und frei über diese Stunden, die letzten in ihrem Leben reden und was ihnen da so durch den Kopf geht? Ist das was Neues oder war das früher auch schon so?
Also schwer einzuschätzen, aber ich glaube, was es zum Beispiel schon in der letzten Zeit gab, war so ein öffentliches Sprechen über den Tod. Also es gab ja, ich glaube, diesen Autor Gregor Dietz, der über das Sterben seiner Mutter gesprochen hat. Christoph Schlingensief, der auch seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Also insofern glaube ich schon, dass das so mehr ein öffentliches Thema ist. Aber ansonsten
kann ich das nicht beurteilen. Aber eigentlich ist doch Tod und Friedhof, da sind doch eigentlich tatsächlich auch im Sinne des Wortes große Mauern drumherum.
Ja, jein. Also ich glaube schon, dass die... Ich kann das jetzt nicht an Beispielen belegen, aber ich glaube, dass die nicht mehr so hoch sind, wie sie vielleicht mal früher waren. Also man geht heute anders mit dem Tod um. Das glaube ich schon. Also anders als vor 50, 60 Jahren.
Ja. Also ich glaube eigentlich, dass die Mauern immer noch sehr, sehr hoch sind. Also ich glaube eher, die Erfahrung ist schon eher, dass es, also gestorben wird irgendwo im Altersheim und relativ weit weg und es ist nicht so präsent. Also
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass einfach wirklich viele Leute wirklich sehr viel älter werden und damit auch ihre Kinder und ihre Enkel auch in einem anderen Alter sind, wenn sie sterben und sie möglicherweise auch andere Ansprechpartner dann darstellen, als wenn früher man mit 65, 70 gestorben ist, waren die Kinder noch relativ jung und die Enkel noch eh sehr jung und die hatten dann eben keinen großen Zugang zu denjenigen, die dann ihnen möglicherweise was hätten weitervermitteln können. Aber es ist ja auch irgendwo, vermute ich jedenfalls, sehr erkenntnisträchtig für diejenigen, die das dann hören, oder? Wie findet ihr das?
Mhm.
Naja. Also ich stelle mir das so vor, da hat jemand 80, 90 Jahre gelebt, das ist ja nichts Ungewöhnliches mehr. Wenn man sich jetzt mal zurücküberlegt, was der alles erlebt hat und was der einem dann möglicherweise sagen könnte als Quintessenz dieser langen Zeit.
Ja klar, also das hat eine ganz schöne eine Macht, was dann ist. Es muss nur ein Satz sein oder so. Und wie gesagt, das, was ich gerade sagte, hat meine Oma in mehreren Sätzen gesagt, aber es war im Prinzip zusammengefasst das, was ich gesagt habe, und persönliche Erinnerungen einfach. Also sie hat dann halt erzählt, an was sie sich noch erinnert und was sie nie vergessen wird und so. Aber klar, also diese ganze Situation ist ja dann so aufgeladen auch und natürlich auch traurig, wobei, wenn, also meine Oma war 93, also das ist ja dann wirklich, kann man sich nicht beschweren und hat sie auch nicht. Also sie wollte sogar, wie das leider dann immer so ist, schon früher gehen und so, aber wir wollten das alle nicht, hier ging es noch relativ gut. Ja, aber was auch immer dann dieser sterbende Mensch sagt, ist, glaube ich, sehr, das vergisst man nicht. Das vergisst man nicht. Ich habe das noch ganz präsent vor mir und könnte das fast wörtlich wiedergeben, was ich jetzt aber nicht tun werde.
Wobei ich auch nicht glaube, dass das quantifizierbares Wissen ist. Also da steckt nicht irgendwie, wahrscheinlich wenn jemand von außen, also wenn jeder seinen eigenen Biografen hätte, der das Leben zusammenfasst, würde der wahrscheinlich ein ganz anderes Fazit ziehen als derjenige, der dann tatsächlich dort auf dem Sterben
liegt. Ja, und es kommt natürlich darauf an, ob der Biograf zum Beispiel der Sohn ist oder so, ne? Oder
ja, genau, ja, genau. Ja. Also ich glaube, man hat ja nie so die gesamte Hoheit über all das, was einem passiert ist.
Gott sei Dank.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher ein Gefühl, das einem da vermittelt wird. Also nicht, dass man jetzt sagt, ich mache das genau so, wie es mir da gesagt wurde, sondern es ist ein Gefühl zu demjenigen, der da gerade stirbt oder der gestorben ist und an dem man dann eine bestimmte Erinnerung hat. Also mir geht es zum Beispiel so, dass mein Vater, der schon etwas länger tot ist, den sehe ich jeden Tag. Also der hat mir jetzt zwar nichts wortwörtlich sozusagen hinterlassen, aber den habe ich sehr präsent durch bestimmte Dinge, die er mir dann auch als Sohn sozusagen vermittelt hat. Und das waren nur Gefühle, das war nicht, das hatte nichts mit du darfst das und jenes nicht tun, sondern das waren einfach so Haltungen oder ja, wie verhält man sich wozu und was macht man nicht und also all diese Dinge, die eben so im alltäglichen Leben eine Rolle spielen sollten jedenfalls. Also wir haben uns, und was ich auch sofort nachvollziehen kann, was auch unsere Autorin Susanne Lettenbauer, die sich heute im Programm mit einem Stück dargetan hat, auch festgestellt hat, dass ganz viele Leute sagen, man hat zu viel Zeit mit der Arbeit verbracht. Aber wenn man in der Arbeit steckt und vielleicht nicht in festen Verträgen sich befindet, dann freut man sich, wenn man Arbeit hat. Da ist es auch ein Widerspruch zwischen jeweils der Altersphase, in der man sich befindet, oder?
Ich glaube einfach, dass es so ist, wenn man da an den Punkt gekommen ist, da zählen solche Abwägungen einfach nicht mehr. Ich glaube, da wünscht man sich, man hätte einfach nicht so viel Zeit mit Dingen verbracht, die man nur tut, aus einem Zweck heraus, nämlich halt Geld zu verdienen und einkaufen zu gehen und so.
Im besten Fall verbindet man beides, ne? Also man arbeitet so viel, dass man eben gut davon leben kann und im besten Fall macht es einem noch Spaß und man hat eben noch die Zeit für die Dinge, die jetzt allgemein als sinnvoll damit seine Zeit zu verbringen erachtet werden. Also klar, es gibt auch Leute, die arbeiten nur und sind damit glücklich. Also ich glaube, das gibt es, aber ich glaube nicht, dass ich dazugehöre.
Ja, die Frage ist dann natürlich, ob sie am Schluss ihrer Tage damit immer noch glücklich sind. Und darum geht's dann ja, dass wenn jemand merkt, er stirbt, das ist ja ein Gefühl, das wir gar nicht so richtig nachvollziehen können, wie das dann ist. Aber jedenfalls, wenn das Gefühl da ist und er dann sagt, ich habe zu viel gearbeitet und bedauere das, dann ist das natürlich in einem gewissen Widerspruch zu dem, was wir jetzt zum Beispiel hier alle machen und auch in den nächsten Tagen sicher tun werden. Schön. Wir haben uns überlegt, dass wir den Beitrag von der Susanne Lettenbauer uns noch einmal anhören. Die hat also genau diese Frage, was Sterbende bedauern, heute bei uns im Programm in einem Beitrag dargestellt.
Ja, ich heiße Caroline Labitzke, ich bin evangelische Pfarrerin und seit anderthalb Jahren jetzt hier im Haus im Klinikum Großhadern auf der Palliativstation als Seelsorgerin.
Mein Name ist Pfarrer Martin Hetzel. Ich bin katholischer Pfarrer, seit 7 Jahren hier im Klinikum Großhadern und arbeite mit meiner Kollegin Caroline Labitzke auf der Palliativstation kollegial ökumenisch zusammen.
Ich habe eine konkrete Erinnerung. Eine Frau hat es sehr bedauert, dass sie in ihrem ganzen Leben es nicht geschafft hat, nach Rom zu fahren. Es war immer ein Traum von ihr, Rom zu sehen. Es war auch eine Katholikin. Sie wollte diese Stätten von Rom anschauen und hat immer ganz viele Bücher darüber gelesen und hat es nicht geschafft. Und das hat sie wirklich tatsächlich sehr bedauert.
Mir kommt ganz oft die Frage entgegen, wenn jemand schwer krank ist, was habe ich falsch gemacht? Das ist eine Frage, die mir ganz oft begegnet.
Ja, ich glaube, dass das ganz verschiedene Kategorien sein können, wo sie da vielleicht Fehler oder sowas sehen. Also es gibt Menschen, die sagen, ob sie sich falsch ernährt haben vielleicht, ja, ob sie für ihren Körper nicht genügend getan haben. Menschen, die viel gearbeitet haben, sagen, sie haben sich damit auch ruiniert, ihre Gesundheit ruiniert zum Beispiel. Das ist so eine Möglichkeit, wo man Fehler suchen kann. Dann gibt es Menschen, die, also bei Frauen erlebe ich das häufig, die sagen, ja, vielleicht war das in ihren Beziehungen, vielleicht haben sie zu wenig sich selbst sozusagen mit ihrem Wünschen, mit ihrem Willen in die Beziehung eingebracht, haben sich zu sehr abhängig gemacht von ihren Ehemännern oder Kindern, also da praktisch für die Sorge getragen, für die Familie und das jahrelang getan, ohne irgendwie zu merken, dass es ihnen persönlich vielleicht gar nicht gut tut.
Naja, mir fällt eine relativ junge Frau ein, die sich richtig gequält hat in ihrem Leben, die es schwer hatte und darüber, glaube ich, krank geworden ist. Und jetzt hat sie zu mir gesagt, kurz vor ihrem Sterben hat sie zu mir gesagt, 2 Tage, das Tragische daran ist, dass ich jetzt wüsste, wie das Leben geht und jetzt muss ich sterben. Also das finde ich, das berührt mich sehr.
Also das mit den Beziehungen ist, glaube ich, auch so ein Thema, was mir immer wieder begegnet, dass sie sagen, ja, vielleicht hätten sie doch diese Beziehung zu ihrer Tochter oder zu ihrem Sohn, was irgendwie schwierig war. Vielleicht hätten sie das doch früher schon mal angehen sollen, sich mit denen wieder zu versöhnen oder da einen anderen Weg zu finden oder ihre Freundschaften zu pflegen. Das höre ich auch manchmal, dass sie sagen, jetzt sind sie doch relativ allein und haben niemanden, weil sie immer gearbeitet haben und keine Zeit hatten, Freundschaften zu pflegen.
Ja, das kommt tatsächlich auf allen, weil sie zu viel für die Zeit gegeben haben für die Kinder, weil sie ihre Hobbys hinten angestellt haben, ja, weil sie auf gar nichts Wert gelegt haben, was ihnen mal wichtig war, dass sie das alles haben hinten runterfallen lassen, immer nur weil sie die anderen, also die Familie, die Familie spielt eine große Rolle. Und bei den Frauen spielt es eine übergroße Rolle, bei den Männern ist es die Arbeit. Das ist die Arbeit. Das ist so einen hohen Stellenwert bekommen, das hätte ich eigentlich, das würde ich anders machen. Das bedauern sie.
Frauen bedauern es ja oft auch, dass sie mit ihren Männern nicht sprechen konnten bis zum Schluss oder nicht sprechen können jetzt in der Situation des Sterbens, dass einfach der Mann nicht reden will mit ihnen. Das ist auch was ich immer wieder erlebe.
Also ich habe noch keinen Mann erlebt, der gesagt hat, bei dem kommt es natürlich am Umkehrschluss. Der sagt, naja, ich habe viel zu wenig für meine Familie und für meine Frau getan, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und ich bin schuld, weil das vielleicht gar nicht so die Erwartung von der Frau war und von den Kindern war, aber ich habe halt diesen Erwartungsdruck mir aufgebaut. Das finde ich, das kommt bei Männern schon oft vor.
Also ich glaube nicht, dass es darum geht, das auszuräumen, sondern ich glaube, dass es halt so ist, das ist das Leben. Da gibt es Sachen, die sind gut und da kann man sich dran freuen und die sind gelungen. Und es wird immer im Leben Dinge und Zeiten und Phasen geben, wo es nicht so toll war. Und ich finde, das zu verleugnen, das macht gar keinen Sinn.
Mir ist ein Patient in Erinnerung, der wollte unbedingt noch einen Teil von einem Champions-League-Spiel sehen, weil er das als junger Mann von seinem Vater verboten bekommen hat. Und jetzt hat ihm das immer noch gefällt, diese zweite Halbzeit. Das hat man irgendwie können noch herausfinden und herbeischaffen. Ja, das ist ihm auch gelungen. Das fällt mir dann ein, dass ich das erlebt habe. Ja, also manchmal ist es schon, sind es Kleinigkeiten einfach nochmal was Menschen so brauchen, um versöhnt gehen zu können oder was ganz wichtig war.
Also wir haben auch oft Patienten, die woanders geboren sind und die zum Beispiel als letzten Wunsch eigentlich haben, in ihrem Heimatland zu sterben. Und das ist auch sowas, wo sich wirklich auch die Ärzte und alle bemühen, ist da noch eine Möglichkeit, ist der Transport noch möglich, kann man das irgendwie bewerkstelligen, irgendwie ermöglichen. Und wir haben das hin und wieder auch als Team Team, sage ich jetzt einfach, geschafft, dass die Menschen da noch hingekommen sind. Und es hat ihnen oft sehr, sehr viel bedeutet, sowas.
Gerade diese Wünsche auch zu heben und zu sagen, was ist es denn noch? Und zu gucken, zu fragen, ja, wie wird denn das, wenn sie das jetzt dann kriegt, plötzlich ganz leuchtende Augen und sagen, ja, das wäre toll, wenn ich das noch erleben könnte oder so. Und das gelingt manchmal.
Das wäre natürlich gut, wenn man das auch schaffen würde zwischendrin im Leben, dass man immer wieder guckt, wo sind da Licht- und Schattenseiten, wie ist es jetzt gerade und wie geht's weiter und wie finde ich meinen Weg?
Also ich erlebe dieses Bedauern, ich würde sagen, das ist eher eine Traurigkeit. Bei vielen Menschen entsteht eine Traurigkeit, dass sie das für sich nicht spüren und sehen konnten. So würde ich das sehen.
Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt doch viele Patienten, die sagen, wenn ich sie frage, wenn sie so auf ihr Leben zurückblicken, wie geht's ihnen damit, sind sie damit zufrieden? Die sagen, ja, das war eigentlich okay so, wie es war. Also ich finde, dass es relativ viele Menschen gibt, die das sagen können.
Und ich glaube so oder so, jeder Mensch geht so, wie er gelebt hat. Jeder stirbt so, wie er gelebt hat. Das ist meine These. Jeder.
Das war der Beitrag von Susanne Lettenbauer, der heute bei uns bei D-Radio Wissen im Programm gelaufen ist. Und er hat am Schluss einen Gedanken gehabt, der ja eigentlich so doch ganz zufriedenstellend ist oder tröstlich ist, kann man fast sagen. Also, dass die Leute dann letzten Endes unterm Strich doch gesagt haben, es war eigentlich ganz okay.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall sehr tröstlich.
Das ist zu hoffen, dass das am Ende so ist, dass man das sagen kann.
Es ist ab und zu angeklungen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Dinge von sich geben. Kann man das nachvollziehen? Das ist so nach einem Leben wahrscheinlich rollenspezifisch gedacht schon. Ne?
Rollenspezifisch gedacht schon. Vielleicht wäre mal interessant, wenn das jemand untersuchen könnte in der Zukunft, wie das bei der heutigen Generation irgendwie verändert hat oder auch nicht. Oder ob man dann sagt, ich hätte mehr Elterngeld nehmen sollen oder wie auch immer in dem Zusammenhang. Weil, also eine der Sachen, die ja immer wieder thematisiert wird, ist ja, dass die sterbenden Männer eben bereuen, dass sie zu viel gearbeitet hätten und sich zu wenig um die Familie gekümmert hätten. Und bei den Frauen ist es genau umgekehrt. Also es wäre wirklich interessant zu sehen, ob sich das
ändert. Davon sollte man jetzt mal ausgehen, ne? Dass sich wahrscheinlich ein bisschen ändert.
Ja. Das wäre zu hoffen.
Ja, das ist auch, glaube ich, der Logik folgend. Also wenn Frauen mehr arbeiten, dann werden sie das auch am Schluss sozusagen in einem Resümee auch entsprechend berücksichtigen. Gut, wir machen nochmal eine kleine Musikpause. Jetzt wird zu uns singen und spielen Eric Clapton. Before You Accuse Me, Eric Clapton. Wunderbar. Wir haben Verstärkung bekommen aus der Redaktion, die Kollegin Britta Mersch. Guten Abend. Willkommen hier bei uns in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir gucken ein bisschen, was wir heute so alles Schönes gemacht haben, wie die Reaktionen auf Facebook waren und kommen jetzt zu dem zweiten großen Thema, nämlich unserem Tagesthema Raststätten in Deutschland. Das haben wir so den ganzen Tag über durchgezogen und haben da auch irgendwie ganz schön viele Reaktionen auf Facebook bekommen.
Nein. Ja, wir haben auf jeden Fall einige Reaktionen bekommen. Was wir auch dabei hatten, was ich unbedingt noch mal erwähnen möchte, wir haben uns dem journalistisch genähert, aber auch poetisch. Und zwar Wiglaf Droste und Herr Ekenga haben uns dazu geschrieben. Und das finde ich irgendwie eigentlich doch sehr nett, dass wir auch gleichzeitig so diesen ganz eigenen Charme der Raststätte in Deutschland untersucht haben.
Den hätten wir ja eigentlich hier auch mal im Studio so ein bisschen nachempfinden können hier. Ich vermisse Kaffee,
ja.
Currywurst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Oder auch die Sanifair-Bons. Wir haben auf Facebook gefragt, was verbindet ihr mit den Raststätten an der Autobahn, Lust oder Frust? Und Tobias Kunterding hat geschrieben, kommt immer drauf an. Das ist immer eine ganz gute Antwort. Mhm. Auf der Strecke, die ich jede Woche pendel, Saarbrücken-Heidelberg und zurück, gibt es zwar nur zwei richtige Rasthöfe, aber die sind eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es die typischen Tankstellenpreise, aber sie bieten frische Sachen an. Und wenn man mal Hunger hat, kann man da durchaus mal ein belegtes Brötchen oder so essen. Ja, Detlef Bischoff zum Beispiel sagt weder Frust noch Lust, aber teils überteuerter, mäßig schmeckender Kaffee, teure WC-Nutzung und quer auf Behindertenparkplätze parkende Autos, deren Insassen eine Runde Dehnungssport samt kurzem Lauf um das Terrain absolvieren. Carsten Kruse, ja, dann gibt es so eine kleine interne Debatte darum, ob die Toilettennutzung jetzt 70 Cent oder 50 Cent kostet. Carsten Krause sagt, die Gutschein-Sanifair 50 Cent wurden mutmaßlich schon vorher auf die Preise aufgeschlagen. Und so geht es eigentlich munter weiter. Das heißt, es gibt sehr viel Erfahrung mit diesem Thema Raststätte und jeder hat da auch so ein bisschen, also das ist so ein bisschen sowas wie Tatort oder Tagesschau, jeder kann was dazu sagen.
Genau, wie ist denn hier die Erfahrung?
Mein Problem ist immer mit diesen Gutscheinen, die man ja jetzt bekommen muss. ich weiß in dem Moment, wo ich die bekomme, immer nicht genau, was ich kaufen will. Und ich weigere mich dann auch immer, so einen Schokoriegel zu kaufen, den ich für viel zu überteuert halte. Das heißt, ich stecke diese Bonbons erstmal in mein Portemonnaie und denke, ach, irgendwann, wenn ich dann mal wieder unterwegs bin, dann denke ich vorher darüber nach und überlege mir, wie ich das investieren möchte. Und bis ich dann irgendwann wieder daran denke, dass dieser Bon ja noch in meinem Portemonnaie ist, ich ihn herauskrame und damit bezahlen will, sagt mir die Person am Schalter, oh, der ist jetzt aber leider schon abgelaufen. Das ist mir jetzt schon so, ja, das passiert. Und das ist mir jetzt schon so oft passiert und das ist was, worüber ich mich ärgere und ich weiß nicht genau, ob über mich mehr als über dieses System, aber ich finde es irgendwie.
Dass die ablaufen, finde ich aber ganz schön unverschämt. Ich habe die auch, ich sammle die auch, aber ich verschlamm die dann immer. Ich habe die gar nicht mehr dabei.
Und ich glaube, das ist auch das Geschäftsgeheimnis dieses Systems. Ich glaube auch. Ne? Dass nämlich nicht alle diese Zettel zurückgeben. Und der zweite Trick des Geschäftsidee muss sein, du gehst auf die Toilette und dann danach trinkst du einen Kaffee.
Dann hältst du dann, zwei Stunden später
wieder. Ja. Dann bist du wieder. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Und damit ist das einfach witzlos sozusagen. Aber also meine Erfahrung ist, die sind schon sehr viel besser geworden dadurch.
Ja, das stimmt. Also ich bin auch mittlerweile gerne auf den Raststätten. Ich habe auch das Gefühl, dass da sich viel verändert hat. Also dass es schon mittlerweile so ein Wohlfühlgefühl da ist, was es früher nicht gab an Raststätten. Früher hat man ja doch versucht, immer nicht da zu halten. Also es ist schon besser geworden, aber trotzdem, die Preise ist schon.
Es ist tierisch teuer. Ja. Es ist wirklich unverschämt teuer. Also nicht geworden, das war es wahrscheinlich immer schon. Aber es ist wirklich nahezu doppelt so teuer wie woanders. Und deswegen, ja.
Ja, wobei besser ist so eine Frage. Also der ADAC testet ja jedes Jahr. Und wir hatten 2011, wurden auf 50 Rastanlagen getestet. Unangemeldete Herren vom ADAC haben inkognito gesucht und ja, also sie waren so relativ zufrieden. Wir haben auf unserer Seite auch so ein paar Bilder davon, aber das sind natürlich dann Negativbeispiele, wo es natürlich irgendwie so betonwüstige Parkplätze gibt und es gibt unansehnliche Toiletten und all das. Insofern gibt es da sicher auch noch sehr viel zu verbessern.
Ja, das gibt's immer.
Sind in ganz Deutschland diese Toiletten, dieses System? Ist das flächendeckend überall?
Ich glaube ja, und ich glaube, es hat sogar ja schon die Privaten sehr verdrängt, ne? Also die Kleinen, die noch so eine besondere Raststätte hatten. Ich habe mal irgendwann eine Geschichte gelesen. Ich glaube, im Spiegel war das über jemanden, der schon so einen Kultstatus hatte mit seiner Raststätte, der sich aber irgendwann auch nicht mehr halten konnte, weil einfach die Konkurrenz so groß war. Also ich glaube, es gab immer schon ganz gute und manche hatten vielleicht diesen Ruf des Siffigen zu Unrecht. Mhm. Aber das ist jetzt alles ja sehr durchgenormt. Aber andererseits, was mich wundert, dass es immer noch diese schäbigen kleinen Parkplätze tatsächlich gibt, ne? Also dass da nicht was gemacht wird. Weil ich frage mich, ob die überhaupt jemand anfährt.
Wo auch das Benehmen durchaus zu wünschen übrig lässt, und zwar durchgehend. Also da kann man eigentlich nicht halten.
Nee.
Bei neuen Raststätten, finde ich, kann man es schon, wenn man einfach nicht hinguckt, was es kostet. Aber dadurch, dass eben jetzt tatsächlich durch diese 70 Cent einfach auch ein anderer Standard, der ja auch zum Teil an Bahnhöfen Einkehr gehalten hat. Also das ist schon.
Aber da kostet es einen Euro in Köln,
ne? Ein bisschen mehr. Ja, aber die Frage ist jetzt einfach, würdest du es nicht doch dann auch bezahlen dafür, dass es sauber ist und einigermaßen hygienisch? Ich meine, du wirst sicherlich immer was finden, das glaube ich schon, aber dass es auf jeden Fall nicht mehr so furchtbar ist, wie meinetwegen noch vor 20 Jahren.
Ja, es ist okay, das zu bezahlen, aber andererseits gibt's nicht so auch so ein Gesetz, ich weiß nicht, ob es ein Gesetz ist, aber so ein ungeschriebenes Gesetz, dass es ja eigentlich eine Notdurft ist, die kostenlos sein sollte, also dass einem das Recht, eine Toilette zu benutzen, gar nicht verwehrt werden.
Wenn man was konsumiert, ne? Also wenn ich da was essen gehe, darf ich dann kostenlos aufs Klo?
Nein.
Auch nicht, ne?
Nein.
Ja, das ist ja zum Beispiel, wenn du ins Restaurant gehst, du musst ja dann.
Aber ich dachte immer, also vielleicht ist das auch irgendwie so eine Weisheit, die mir irgendwann so im Kopf hängen geblieben ist, wenn ich irgendwo klingel und sage, es ist jetzt wirklich nötig, dass man es eigentlich nicht verwehren darf.
Ja. So. Wir machen mal einen Selbstversuch bei D-Radio Wissen in Köln und anderswo und dann sehen wir mal, wie weit du kommst.
Mhm.
Aber ich glaube, dass das jetzt so der Logik folgend schon richtig ist, dass man da nicht, also jetzt sagen darf, nein, auch also als Gaststättenbetreiber sowieso nicht. Aber ich habe gehört, dass eben die Tanken und die Raststätten und die Toilettenbetreiber mittlerweile drei unterschiedliche Herren sind sozusagen und drei unterschiedliche Betreiber. Und die machen das natürlich so, dass sie davon gut leben können. Mhm. Und deswegen kostet es Geld.
Mhm.
Uns war das heute ein Tagesthema wert und die Reaktionen, die wir bekommen haben, haben ja gezeigt, dass das auch gar nicht so falsch war. Und ein Teil unseres Programms dazu war, wir haben mal einen Menschen vorgestellt, der so eine Legende unter den Pächtern von Tankstellen ist, nämlich...
Das ist genau der, von dem du gesprochen hast, ja.
Ah. Ehrlich?
Ja, schön. Ja, ich habe den Spiegelartikel auch gelesen.
Sehr gut.
Herr Habermeyer.
Genau, nämlich der ehemalige Pächter der weltberühmten Tankraststätte Holledau. Jetzt weiß ich gerade nicht, an welcher Autobahn?
Habe ich... Fünf? Holledau ist oder an der A9.
Neun, ah, siehste, habe ich völlig daneben gelegen. Jedenfalls, der ist wirklich eine Legende unter den Tankstellenpächtern. Seine Eltern hatten die erste Tankstelle an deutschen Autobahnen und somit ist es sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, dass man also sich im Benzingeruch und bei dem Geräuschpegel der A9 wohlfühlt und seine Hähnchen verkauft und seine Würstchen. Und es ist ganz wunderbar. Und unser Kollege Patrick Lühn hat das Gespräch heute anmoderiert.
Wenn man in Deutschland einen Roadmovie drehen möchte, dann hat man es schwer. Landet vermutlich früher oder später an irgendeiner Autobahnrastanlage bei Tank und Rast beispielsweise. Oh ja, gemütlich ist es da. Autobahnrastanlagen in Deutschland sind ja bekannt für ihre heimelige Einrichtung, die fairen Preise und vor allem den guten Service und das Essen erst, ein kulinarisches Fest. Und ich rede nun mit Willi Habermeyer. Er ist sozusagen an der Autobahn groß geworden. Seine Eltern waren 1953 die ersten Pächter der Raststätte Holledau an der A9. Kennt vermutlich jeder von uns. Guten Tag, Herr Habermeyer.
Guten Tag, Herr Lühnen.
Sie waren, wie gesagt, mal Pächter und Ihre Eltern waren es auch, dieser Raststätte. Hätten Sie heute noch Lust auf diesen Job? Würden Sie den gerne noch machen?
Unter den Bedingungen ganz sicher nicht mehr.
Was hat sich denn geändert in all den Jahren?
Ja, es ist halt so, die Tank und Rast ist privatisiert worden. Und vor der Privatisierung waren die Raststätten auch schon sehr bunt gemischt. Da gab es sehr gute und gab es sehr schlechte. Und mit der Privatisierung hat man sich dann eben erhofft, dass der Kunde viel zufriedener ist, so wie er beispielsweise in der Schweiz zufrieden ist, hat dann privatisiert und hat ein System eingeführt. Das hat die ersten Jahre gut funktioniert bis 2004. Dann hat die erste Eigentümergruppe wieder verkauft an einen Engländer und seitdem sieht es schlimm aus. Das gastronomische System ist langweilig, die Gerichte sind 0815, die angebotenen Gerichte sind lauwarm abgestanden, von Flensburg bis Füssen eigentlich immer dasselbe, keine Abwechslung. Auch zu erwähnen, überarbeitetes, unterbezahltes, unausgebildetes Personal, das einen da bedient und die Preise viel zu hoch. Fazit: Das ist ein Abzockersystem, das ist kein System, das Sympathie gewinnt wie Vapiano oder nehmen Sie Schlemmermeier oder McDonald's.
Das riechen wir nach großem Frust bei Ihnen, der vermutlich über die Jahre gewachsen ist. Vielleicht schauen wir uns nochmal an, wie es dazu gekommen ist. Die Tank- und Raststätten an den Autobahnen stehen ja auf Bundesgrund, soweit ich weiß. Und irgendwann hat man dann mal entschieden, Anfang der 50er, wir brauchen Raststätten. Dann wurden vermutlich private Pächter eingesetzt, die diesen Besitz der Bundesrepublik verwalten und betreiben durften, richtig?
So ist es ja.
Dann später, viele Jahre später, wollte ein Finanzminister, ich glaube es war Herr Eichel, das alles zu Geld machen, diesen Besitz, und hat das verkauft an eine Company. Das war eine Heuschrecke, richtig?
Das war eine Heuschrecke, das war eine Gruppe aus Allianz, Lufthansa, Apax und die Pächter waren auch mit 5% dabei.
Mittlerweile hat aber der Besitz wieder gewechselt. Wer ist mittlerweile in Besitz von Tank und Rast?
Das ist jetzt Vapiano, der Eigentümer ist ein Herr Guy Hens. Der sitzt auf Guernsey, ist Steuerflüchtling, wird vom englischen Finanzamt steckbrieflich gesucht.
Und damit haben wir vermutlich all die Probleme geerntet, die man üblicherweise so bekommt, wenn man Heuschrecken Firmen kaufen sieht.
Also es gibt solche und solche Heuschrecken. Müntefering hat das Wort geprägt, hat übrigens die Tank und Rast dann selbst verkauft an Heuschrecken, hat also nicht den Weg, dass man eine Aktiengesellschaft gründet und dann Publikumsaktien ausgibt, sondern man hat es damals an Private Equity Firmen verkauft. Aber es waren gute, also Lufthansa hat einen guten Job gemacht zusammen mit Allianz und Apax Und es waren Erfolgsmodelle die ersten Jahre. Es wurden Neuraststätten gebaut. Es wurden auch Systeme eingeführt wie Burger King, wie Lavazza Kaffeebars. Das war alles ein großer Erfolg. Vor allen Dingen Sanifair war eine riesentolle.
Wollte ich gerade sagen. Das hat uns ja eins beschert, saubere Toiletten, ne?
Das hat uns saubere Toiletten beschert und die Mitarbeiter dort werden gut bezahlt. Also das ist nicht mehr diese Schmuttelgeschichte, wie sie früher war, wo dann, ich sag mal, einer immer vor der Tür stand und auch darauf geachtet hat, dass man was in den Groschenteller legt.
Sie haben uns eben vor allem die Auswirkungen für Kunden geschildert, dass der Service nicht mehr so gut ist, das Essen nicht mehr so brauchbar. Womit muss ich als Pächter rechnen, wenn die Tank und Rast heutzutage mein Vertragspartner ist?
Als erstes Mal, wenn man da diese Gespräche aufnimmt mit der Tank und Rast, Tank und Rast legt kolossale Planzahlen vor, das sieht alles super aus, Riesenumsätze, vernünftige Kosten. Diese Zahlen hat noch keiner von uns je erreicht. Der nächste Punkt ist die Pachten und die Gebühren, die da dazukommen, Systemgebühren auf alles und jenes, sind sehr hoch, sind zwischen 20% und 25%. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sagt ganz klar, ruinöse Preise schafft keiner. Das ist wirklich nicht machbar. Dritter Punkt, die Tank und Rast ist bei den Verträgen, ich sag mal, unnachgiebig und vor allen Dingen, sie halten sich nicht an die eigenen Verträge. Es kann ihnen passieren, dass die Tank und Rast kommt und sagt, ja, wir haben da gehört, es läuft bei Ihnen jetzt mal ganz gut, da hätten wir gern eine Nachzahlung von Ihnen, ohne dass das rechtlich irgendwie verankert gewesen wäre. Vor allen Dingen, wenn man als Pächter in eine Baustelle reinkommt und dann 40-50% über viele Monate hinweg Umsatz einbüßt, müsste die Tank und Rast laut Vertrag die Pachten kürzen, aber sie stundet nur und hofft dann, dass der Pächter in guten Zeiten das zurückzahlen kann. Also sie verhält sich nicht vertragskonform. Sie verhält sich auch deshalb nicht vertragskonform, weil sie ihre eigenen Pflichten, beispielsweise die Erneuerung der Häuser, die Instandsetzung der ganzen Infrastruktur wie Heizungen und Lüftungsanlagen, das lässt sie schwer verkommen. Gerade jetzt in den letzten 2-3 Wochen, wo es so kalt war, hat man x Betriebe gesehen, wo man mit so einem, ich sag mal, Notstromaggregat versucht hat, die Temperatur auf 14-15 Grad hinzukriegen. Es ist einfach unwürdig, was da passiert.
Nun sind Sie ja in diesem System nicht mehr drin. Warum interessiert es Sie nach wie vor so arg?
Ich habe da mein Leben auf diese Betriebe gesetzt, bin auf der Autobahn aufgewachsen, mit 12, 13 war ich Tankwart. Ich habe es gern getan, es ist ein buntes Leben, man steht mit den Beinen voll auf dem Boden, man erlebt wirklich die pralle Wirklichkeit. Wirklich für einen Unternehmer ist ein toller Job, weil er einfach sehr vielseitig ist und weil es einfach eine besondere Situation ist, wenn man für Leute unterwegs ist oder da sein kann, die unterwegs sind, die ihre Bedürfnisse haben, die sich freuen, wenn man ihnen hilft.
Was glauben Sie, wohin weist da die Zukunft? Was wird mit diesen Autobahnraststätten in den nächsten Jahren geschehen? Wird das nochmal besser werden?
Ich hoffe sehr. Das System ist herzlos und es gibt auch gute Systeme. Und die Tank und Rast, das weiß ich als Insider, verliert er Jahr für Jahr an Umsatzanteilen und neben der Autobahn entsteht Konkurrenz, die es besser machen. Die müssen sich irgendwann mal was überlegen. Die müssen einfach mehr bieten fürs Geld.
Glauben Sie, der Markt wird es richten? Der Investor wird irgendwann sagen, okay, dann müssen wir doch nochmal mehr Geld in die Hand nehmen?
Der hat ja kein Geld mehr. Das ist das Problem.
Warum?
Der hat ja mit seinen anderen Spekulationen, ist ja auf den Bauch gefallen mit EMI, mit diesem englischen Musikverlag und so weiter. Wenn man die Fachpresse liest, kann man nachlesen, der Mann ist stehend pleite.
Ich habe gesprochen mit dem Mann, dessen Eltern die ersten Pächter einer deutschen Autobahnraststätte überhaupt waren. Herr Dr. Habermeyer, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Das war Patrick Lühn, der heute im Laufe unseres Programmes mit Patrick Habermeyer gesprochen hat. Und eine Legende war es, der Tankstellenpächter an deutschen Autobahnen. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und zwar Sailing to Philadelphia. Sailing to Philadelphia in der Redaktionskonferenz von D-Radio Wissen. Hier im Studio sind Daniel Stender, Nicolas Fischer, Britta Mersch und Matthias von Hellfeld. Wir wollen so ein bisschen gucken auf die nächsten beiden Tage, was da wäre, der Samstag. Und da ist zunächst mal die Britta dran, nämlich mein Studium.
Genau, morgen um 9 Uhr mein Studium. Wir stellen ja jede Woche einen Studiengang vor. Morgen wird das die Computerlinguistik sein. Also das ist die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Mhm. Da gab es in den 60er Jahren das erste Experiment, das war die ELIZA, mit der konnte man so über den Bildschirm sprechen. Und die Versuchspersonen haben gar nicht so richtig gemerkt, dass das eine virtuelle Therapeutin in dem Fall war. Und sie hat das ganz schlau gemacht. Sie hat immer so ein Stichwort aufgegriffen von dem, was die gesagt haben. Also wenn man zum Beispiel gesagt hat, ich habe Probleme mit meiner Mutter, hat sie gefragt, welche Probleme hast du denn mit deiner Mutter? Und wenn sie gar nicht weiter wusste, hat sie gesagt, wie meinst du das? Finde ich auch sehr schön. Und so eben hielt sie das Gespräch immer am Laufen. Und mittlerweile sind wir ja viel weiter. Wir können ja sprechen, oder das Navigationssystem spricht ja zum Beispiel mit uns, unser Handy. Aber trotzdem rumpelt es ja immer noch. Also es gibt ja zum Beispiel immer noch Wörter, die dann falsch erkannt werden. Oder wenn, ich hatte das letztens beim Navigationssystem, dass eine Straße gesperrt war in Düren. Und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich irgendwie verstanden habe, wie ich denn jetzt fahren muss, dass ich wieder auf die Autobahn komme, ohne ständig wieder an dieser Straße zu landen. Mhm. Und da gibt's halt noch ganz viel zu tun. Der Traum ist ja, dass wir irgendwann, dass die Maschinen irgendwann so flüssig sprechen, wie wir selber und auch so denken können. Bin gespannt, aber das werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr erleben. Darum geht's morgen. Und wir sprechen ja auch immer in der Sendung über ein anderes Thema, was Studenten umtreibt. Und morgen werden wir sprechen über Studenten mit Migrationshintergrund. Denn die sind an den Unis deutlich unterrepräsentiert. Es gibt nur 11%. Also 11% der Studierenden haben einen Migrationshintergrund. Und wenn man jetzt mal guckt in die Wissenschaft, auf Doktoranden oder Professoren, sind es noch deutlich weniger. Und es gibt jetzt an der Universität Bremen ein Projekt, das sich speziell um die Bedürfnisse von Studenten mit Migrationshintergrund kümmert. Die sollen schon im Masterstudium in Forschungsprojekte eingegliedert werden und sollen lernen, wie funktioniert das, wo sind auch die Hürden. Und gleichzeitig soll unter den Professoren auch so ein Bewusstsein geschaffen werden, dass da eben ein besonderer Bedarf da ist. Und darüber werden wir morgen in der Sendung auch sprechen.
Spannendes Thema. Einschalten lohnt sich, zuhören auf lohnt sich Fall. Auch immer bei D-Radio Wissen. Das gilt natürlich auch für den Montag. Was ist da unser Tagesthema, Nico?
Tja, die Britta war ja eben alles andere als das, was am Montag unser Tagesthema ist. Faulheit. Es geht um Faulheit. Und zwar, wie man von der Natur lernen kann. Also Faulheit quasi als Erfolgsprinzip. Und wir fangen an um 8 Uhr. Da geht es um Faultiere, Matthias oder Daniel, wie oft verlasst ihr in der Woche euer Bett, um aufs Klo zu gehen?
Ach ja, also zurzeit bin ich weder im Bett noch auf der Toilette.
Okay, nicht nur euer Bett.
Häufiger als was?
Okay, häufiger als einmal, nämlich genau einmal pro Woche macht das Faultier. Also da verlassen sie ihren Baum, um ihr Geschäft zu erledigen. Die meiste Zeit in ihrem Leben hängen sie an einem Ast und ernähren sich von den Blättern, die gerade so in ihrer Reichweite hängen. Also sie bewegen sich nicht mal, um irgendwie ihr Futter zu suchen. Also schon schönes Leben. Und es ist nicht nur schön, es ist auch ziemlich erfolgreich. Und warum das so ist, das wird uns Katja Nellissen erklären. Die ist nämlich im Krefelder Zoo gewesen und hat die Biologin Petra Schwinn getroffen. Und die erklärt uns am Montag um 8 das Erfolgskonzept des Faultiers. Bin ich sehr gespannt, also wie das funktioniert. Und dann wechseln wir so ein bisschen das Genre. Um 12 Uhr reden wir mit Dr. Annelie Wendeberg vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und da geht es um faules Obst, was ja im ersten Moment nicht so eine tolle Sache ist. Das stinkt. Und
also Obst, das immer nur am Baum hängt.
Genau. Das völlig richtig.
War schön.
Na gut, ich glaube...
Entschuldigung.
Nö, das ist ein tolles Wortspiel. Nur es hängt ja eben nicht mehr am Baum, ne? Wenn das faul ist, ist es ja meistens schon runtergeklatscht und ist so ein bisschen oder ziemlich matschig, eklig. Aber nicht nur das, sondern es ist zwar eklig, aber unverzichtbar für die Natur, weil nur dann, wenn das eben faul ist, dann zersetzen diese Mikroorganismen diese Früchte werden dann zum Beispiel zersetzt, die Samen gelangen auf den Boden und die Nährstoffe werden wieder frei. Also das sind diverse Mechanismen, die dann eben in Gang gesetzt werden. Und Fäulnis findet nämlich nur da statt, wo es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und wie genau das funktioniert, das bekommen wir erklärt von der Frau Wendeberg. Und im Prinzip lernen wir daraus, dass Faulsein lebenswichtig ist und vielleicht auch ansteckend, ich weiß ja nicht. Um 15 Uhr haben wir dann nochmal eine ganz andere Blickrichtung auf das Thema Faulheit, und zwar mit einem Theologieprofessor, Manfred Becker-Huberti, der sagt uns, dass Faulheit, heißt lateinisch Arcadia, ist theologisch Trägheit des Herzens, also bedeutet Trägheit des Herzens. Und das wird verstanden, also theologisch, als Selbstverweigerung. Das heißt Selbstverweigerung zur Übernahme von Verantwortung als Mensch und Christ. Und ja, man weiß, dass zum Beispiel der Film 7, kennt der Faulheit, eine der 7 Todsünden, also wirklich Faulheit als schwerwiegendes Laster. Und das, was man heute jetzt als Faulheit sieht, dass man nichts tun will oder so, das sollte ja, kommt ja schon mal vor, ne? Zum Beispiel am Tag nach Karneval oder so. Das war jetzt nur so dahingesagt. Das hat damit nicht viel zu tun. Und ja, und wir werden im Prinzip ja vom Herrn Becker-Huberti erklärt bekommen, wie was Faulheit in der katholischen Theologie bedeutet. Und er stellt das gegenüber dem Recht auf kontemplative Muße. Also quasi Muße als Bestandteil des Lebens, aber eben auch Faulheit. Also es klingt sehr spannend. Was genau er uns erzählen wird, weiß ich auch noch nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Um 15 Uhr
ist das dann. Wunderbar. Also ich finde, es ist ein ganz tolles Thema, das wir am Montag uns alle dann anhören können, und werden wir sicher sehr viel klüger werden und sein hinterher. Jetzt kommt nochmal Musik. Wenn ich das recht sehe, ist es Hotel California und die Eagles. Irgendwie spielen wir heute Abend nur Oldies hier. Das war auch wieder einer. Eagles, Hotel California, ein wunderbarer Song aus meiner frühesten Jugend, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ganz so schlimm ist es nicht. Also für die aufmerksamen Zuhörer der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen ist es ja schon längst klar, heute stimmt irgendwas nicht. Und dieser Eindruck trügt nicht. Es ist so. Denn wir haben ja auch auf Facebook angekündigt, dass wir eigentlich heute hohen Besuch erwartet haben, nämlich den Philipp Janssen von der Musikgruppe von Spar. Von Spar ist nicht nur selbst sehr erfolgreich und hat schon mehrere Alben veröffentlicht, die ganz gut laufen, sondern die machen auch für uns Musik, die hier bei uns im Programm von D-Radio Wissen gespielt wird. Und wir haben uns sehr gefreut, dass sie uns zugesagt haben, beziehungsweise er, aber er ist nicht gekommen. Und nun sitzen wir und saßen wir kurz vor 6 hier und haben uns überlegt, was machen wir denn nun? Da wir auch leider ihn am Handy nicht erreicht haben, konnten wir auch nichts mehr machen. Und dann haben wir uns überlegt, dann sprechen wir halt über unser Programm. Das ist ja auch immer ein Gespräch wert, weil es meistens jedenfalls sehr gut gelungen ist. Und deswegen haben wir das heute so gemacht. Und deswegen sind auch so viele Leute hier. Und gleich werden wir nochmal Verstärkung bekommen. Nämlich der Julian Klant ist schon da, der uns gleich nach 19 Uhr nach den Nachrichten erzählen wird, was heute so in der Nachrichtenredaktion alles los war. Und die ganz spannende Frage beantworten, was es nämlich nicht in die Nachrichten geschafft hat. Und wir haben Verstärkung bekommen von Julian Kant aus der Nachrichtenredaktion, der uns mal ein bisschen erzählt, was heute so los war.
Ja, ich habe einen großen Stapel Agenturmaterial mitgebracht, denn es war wieder ein durchaus ereignisreicher Tag, den wir heute zu bearbeiten und beackern hatten. In den Weltnachrichten zum Beispiel gab es heute wieder das Thema Afghanistan. Dort hat es erneut Proteste gegeben nach den Koranverbrennungen in Bagram, und es gab auch wieder Tote, so wie gestern ja nun auch schon. Dann gibt es ausnahmsweise mal eine Einigung zwischen Serbien und Kosovo zu vermelden. Die beiden streiten sich ja immer mal wieder. Es geht ja um die, wem gehört das Land, wem nicht. Und Serbien hat jetzt ein bisschen eingewilligt, weil Serbien ab Montag gerne den Kandidatenstatus für den EU-Beitritt haben möchte und hat deswegen jetzt zugestimmt, dass das Kosovo zumindest bei Regionalkonferenzen auch sich selbst vertreten darf. Dann gibt es eine große Konferenz in Tunis, die sogenannte Syrien-Kontaktgruppe, Überschrift Freunde Syriens. Ich habe gestern, als ich das erste Mal Freunde Syriens gedacht habe, kurz vermutet, es könnten auch die Freunde des Regimes sein, die sich dort treffen. Aber nein, es sind tatsächlich sozusagen die westlichen Staaten, die arabischen Staaten, die dem Regime von Bashar al-Assad eher kritisch gegenüberstehen, muss man ja sagen. Dann gab es noch ein großes, wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute zum Datenschutz. Das Gericht hatte nämlich die Regelung zur Speicherung und Herausgabe von Nutzerdaten, Passwörtern und PIN-Codes als teilweise verfassungswidrig bezeichnet. Das Argument ist, die informationelle Selbstbestimmung wird dadurch behindert, sagt das Verfassungsgericht.
Das ist aber nur ein Teil. Also die Welt habt ihr natürlich immer im Blick, das ist ja klar. Aber ihr habt auch so die Abteilung Wissensnachrichten. Wie sah es da aus?
Auch da haben mir die Kollegen erzählt, hätten sie gut zu tun gehabt. Auch eine Fülle an Themen. Das ist ja nun auch am Ende der Woche. Da denkt man eigentlich nicht, dass die Themen noch so üppig sind, aber es gab doch einiges, unter anderem auch, weil das Magazin Science einige Materialien rausgeschickt hat für die neue Ausgabe, die, glaube ich, auch heute erscheint. Unter anderem haben wir heute gemeldet, Cholesterinsenker helfen gegen Depressionen. Das haben Forscher der Charité festgestellt. Dann gibt es ein schönes Phänomen, das Toasted Skin Syndrom heißt. Das haben Forscher aus den USA jetzt nochmal in den Mittelpunkt gezerrt. Das Problem ist nämlich, dass wenn man zu viel die Sitzheizung im Auto benutzt, kann es längerfristige Hautrötungen geben. Das ist dann das sogenannte Toasted Skin Syndrom. Die sind total ungefährlich, aber das kann trotzdem ein paar Monate lang bleiben, wenn man zu lange auf dem heißen Stuhl, sagt man ja auch, vielleicht gesessen hat. Und noch ein letztes Thema, das ich erwähnen möchte. Pferde sind vor vielen Millionen Jahren geschrumpft, nämlich haben sich angepasst, als es heißer wurde auf der Erde. Das ist halt irgendwie so 5 Millionen Jahre. Ich mag das gar nicht sagen, ich bin bei den Zahlen gerade nicht so sicher. Als es wärmer wurde, haben sich die Pferde angepasst und sind kleiner geworden und waren dann irgendwie phasenweise nur so groß wie Hauskatzen. Und das haben jetzt Forscher herausgefunden anhand von archäologischen Spuren von Gebissen von Pferden aus dieser Zeit.
Bleibt die Frage, wie sie wieder groß geworden sind.
Ja, genau das habe ich mich auch gedacht.
Ja, das ist jetzt das Nächste.
Oder ob die nicht vielleicht das Gebiss verwechselt haben mit irgendwas anderem. Also das war so das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist.
Also da habe ich großes Zutrauen zu den Forschern, dass die schon Pferdegebisse erkennen. Ja,
das glaube ich. Ich habe mir gerade ein Pferd vorgestellt auf Katzengröße, das Mäuse jagt.
Gut, aber die Arbeit in der Nachrichtenredaktion besteht ja auch darin, das Gute vom nicht so besonders Guten zu sortieren. Also was hat es nicht geschafft in die Nachrichtensendung?
Oh ja, da habe ich wirklich heute einiges zu erzählen. Ich habe einen großen Stapel Zettel hier dabei. Mhm. Zum Beispiel gab es eine wundervolle Meldung. Der Iran-Konflikt verteuert wahrscheinlich die Nürnberger Bratwürste. Mhm. Das Problem ist nämlich, dass der Handel mit Schafsdärmen durch irgendwie die internationalen Sanktionen ein bisschen eingeschränkt wird. Aber das war eine Meldung, die hat uns sehr interessiert. Da haben wir dann angefangen nachzurecherchieren, haben dann allerdings keine richtig verlässlichen Infos gefunden. Die Kollegen haben beim Zentralverband Naturdarm e.V. angerufen. Der konnte das nicht offiziell bestätigen, versprach eine Pressemitteilung. Die ist leider bisher nicht gekommen, deswegen hat es das heute nicht in die Meldung geschafft.
Aber nächste Woche dann.
Vielleicht, sobald das dann vorliegt, kann man das dann auch machen. Dann gibt es ja seit Tagen große Diskussionen um die Benzinpreise. Mhm. Unter anderem gibt es auf Facebook mehrere Gruppen. Die prominenteste war am 1.3.2012 in ganz Deutschland nicht tanken. Da hatten bis heute Vormittag 1,3 Millionen Leute zugesagt, um gegen die Rekordbenzinpreise zu protestieren. Wir haben dann überlegt, ob wir diese Meldung machen, haben auch ganz schön diskutiert. Einige waren durchaus dafür, einige dagegen. Bei uns war der Hauptpunkt zu fragen, hat das überhaupt Sinn, sowas zu machen? Also tut das den Mineralölkonzern ernsthaft weh, wenn jetzt irgendwie am 1.3. Leute nicht tanken, und haben die Leute tatsächlich eine Chance? Also am 1.3. gut, einen Tag nicht tanken, spätestens am nächsten Tag müssen sie es tun. Und dann stellt sich auch heraus, dass irgendwie viele Leute, die in dieser Gruppe beigetreten sind, auch gar kein Auto haben. Also deswegen ist irgendwie die Sache sowieso ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns erstmal dagegen entschieden. Später kam jetzt noch eine neue Entwicklung, denn diese Facebook-Gruppe ist jetzt aus dem Netz verschwunden. Es gab da so ein bisschen Hinweise, dass das irgendwie der Initiator dieser Gruppe offensichtlich Kontakte zu Neonazis hatte. Also er hat irgendwie, und ich muss mal schnell die Agentur nochmal nachschauen, es gab da so Hinweise, dass der Initiator der Gruppe unter anderem bei Mein Kampf auf Gefällt mir geklickt hat. Und auch bei mehreren NPD-Seiten, deswegen war diese Gruppe und dieser Initiator in der Kritik, aber jetzt ist diese Gruppe aus dem Netz verschwunden. Ob das damit zu tun hat, weiß man nicht so richtig. Und noch ein anderes Thema, was durchaus auch in vielen Medien eine Rolle gespielt hat, bei uns nicht, der Skiunfall von Johann Friso, dem niederländischen Prinz. Da gab es heute eine Pressekonferenz im Krankenhaus, dass er massive Schäden am Gehirn hat. Wir haben uns gegen diese Meldung entschieden, weil dieser Mensch es ist ein schrecklicher Unfall, ohne Zweifel, aber der ist kein Thronfolger. Und ich muss jetzt kann für mich sagen, ich wusste vor diesem Skiunfall gar nicht, dass es diesen Menschen gibt, um es jetzt mal pointiert zu sagen. Und dann fragt man sich, warum soll man es jetzt machen? Und wir haben uns also dagegen entschieden, weil das ist ein schrecklicher Zwischenfall, aber für unsere Nachrichten dann kein Thema geworden. Ich hätte noch eine Meldung aus der Kategorie Skurril. Oder zumindest so ein bisschen, um mal zu erfahren, was wir auch sonst so über den Ticker kriegen. Die Furcht vor einem US-Importverbot für brasilianischen Orangensaft wegen chemischer Rückstände hat die Preise am Freitag weiter in die Höhe getrieben. Der US-Kontrakt auf gefrorenen, konzentrierten Orangensaft baute sein knapp 3-prozentiges Vortagesplus um bis zu 0,9% auf 1,86 Dollar je Pfund aus. Investoren warteten gespannt auf eine Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA über mögliche Einfuhrbeschränkungen. Ja, das sind auch schöne Meldungen, die bei uns einen Tag rudeln, die wir dann aber nicht machen, aber die man trotzdem jetzt mal so erwähnen kann.
Julian, vielen Dank. So ein Tag in der Nachrichtenredaktion ist ja auch ganz schön abwechslungsreich. Wie viele Meldungen kommen am Tag über den Ticker? Hast du einen Überblick ungefähr?
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viele es sind. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann nachgeschaut, es sind so um die 2000 auf jeden Fall. Können auch mehr sein, die so im Schnitt durch die Agenturen laufen. Ich meine, es sind ja sehr verschiedene Agenturen. Ich glaube, wir haben 7 oder 8 Agenturen abonniert. Dazu kommen zahlreiche Internetquellen, die wir eben auch vor allen Dingen für die Wissensnachrichten sehr intensiv auswerten. Es sind schon eine ganze Menge Meldungen, die man so...
Und abends raucht der Kopf. Wunderbar. Wir machen ein bisschen Musik, die guten alten Beach Boys. Die Beach Boys mit Fun, Fun, Fun in der Redaktionskonferenz von D-Radio Wissen. Und wir kommen wie immer in dieser Sendung zur Auflösung unseres heutigen Hörerrätsels. Aus dem Französischen übersetzt heißt es eigentlich Blättchen, das Feuilleton. Im Kosmos der Journalisten, also von uns hier, ist das Feuilleton neben dem Politikteil meinetwegen oder der Wirtschaft oder dem Sportteil natürlich eines der hochklassischen Zeitungsressorts. Und heute geht es um einen Begriff, der sehr, sehr gerne in diesem Feuilleton verwendet wird. Aber wir haben es natürlich ein bisschen knifflig gemacht und ich sehe schon hier rauchen die Köpfe, weil wir nämlich nicht genau wissen, was dabei rauskommt. Eigentlich besteht der Begriff, den wir suchen, aus 2 Wortteilen. Und wir haben aber, damit das nicht so einfach ist, in die Orthographie eingegriffen und an einer Stelle diesen Wortteil leicht verändert. Also man muss ein bisschen um die Ecke denken und dann kann man das Lösungswort herausfinden. Es folgen jetzt gleich 2 Spielszenen, von denen die eine auf den ersten Teil des Begriffes hinweist und die zweite natürlich auf den zweiten. Und los geht's.
Erotik. So schwer. Die kommende Nacht ist dann noch regnerisch und mit maximal 3 Grad recht frisch. Aber dann schiebt sich von Südwesten ein riesiges Gebiet mit höherem Luftdruck heran. Und das beschert uns mindestens die kommenden 2 Wochen traumhaftes Frühlingswetter.
Oh, was hast du denn da am Arm?
Tja, das macht Tick-Tack und, na, du weißt schon.
Ja, sag bloß. Das ist ein Schweizer Original von 1991.
Keine Ahnung, du, ehrlich. Ich hab die vom Flohmarkt.
Ja, aber die wollte doch damals jeder haben. Das war der absolute Renner. Die gab's in allen möglichen Farben.
Echt? Das ist doch total billiges Plastikding.
Ja, das war uns doch damals egal. Die musste man einfach haben. Die war schon damals die absolute...
Na, du weißt schon.
Tja, also ob du weißt schon oder ob wir wissen schon, keine Ahnung. Also ich weiß es, weil es hier vor mir liegt, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schwer. Habt ihr eine Ahnung?
Noch nicht verraten? Ich muss mich outen. Ich habe...
Du hast es auch schon gelesen? Ja. Gut, aber eine ungefähre Idee?
Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt so ein paar Notizen gemacht.
Okay, noch nicht sagen. Britta?
Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, aber... Das Einzige, was wirklich jetzt Sinn macht, ist bei mir Wetteruhr, was es nicht sein kann. Nee, also von daher...
Also ich lese mal vor, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen. So ein paar waren total witzig, aber leider falsch. Also zum Beispiel die Kult-Uhr-Nachrichten.
Ja, genau.
Kann man drauf kommen, aber ist falsch. Dann natürlich die Swatch-Uhr ist des Öfteren genannt worden. Das Kultobjekt der 80er Jahre aus Plastik in vielen grellen Farben. Die G-Shock-Uhr, die ist natürlich auch, aber das ist es auch nicht. Die Schönwetterkultur ist hier genannt worden. Das ist auch nicht ganz richtig. Nochmal Swatch, nochmal Swatch.
Schönwetterkultur also, gefällt mir aber schon
das
sehr.
Das finde ich auch
gefällt sehr gut. Ja. Aber absolut. Das war nicht das, was wir haben wollten. Fast, aber eben leider nur fast, war die Kult-Uhr Ja. Das ist nur der eine Teil, also die Kultur. Richtig ist das
Hochkultur. Hochkultur. Ich habe es hier stehen, ich kann es beweisen. Guckt.
Großartig.
Hier steht Hoch und hier steht Kultur.
Sehr gut. Ist schön. Ja. Also es war das schöne Wetter hoch und die Kultur, da das eine den einen
Buchstaben weg. Ich durfte ja nichts
sagen. Nico hat einen Gong verdient.
Er hat einen Gong verdient. Wenn man bedenkt, dass das Teil schon 50 Jahre alt ist, das macht immer noch einen guten Klang. Das
gehört zur Hochkultur.
So, Britta, jetzt darfst du versuchen, hier mal einen aus dieser vielen, also wirklich ganz viele heute, mal herauszuziehen. Und der Preis lohnt sich ja auch. Und den werden wir jetzt dann gleich verkünden. Einen oder ein Nee.
Guck mal, ich gucke natürlich blind, ne?
Ist klar.
Natürlich ohnehin gucken. Ich nehme mal diesen.
Sehr gut. Und lies vor.
Also, ist ein Mann geworden, auf jeden Fall, Thorsten Krienke, schreibt, liebes Team der Redaktionskonferenz, die Lesung ist heute Hochkultur und bei der Uhr sogar noch ein H in Klammern sehr dazwischen.
Gut. Oh, das hat einen Gong verdient.
Da platzen die Mikros.
Ja, jetzt.
Okay, also wir haben den Gewinner und der Gewinner bekommt den USB-Stick, mit dem sein Rechner den Empfang fürs digitale Radio bekommt. Noch einen allgemeinen Hinweis, bitte jetzt nicht am Montag schon gleich fragen, wo ist er denn? Wir lassen das kompakt und gesammelt versenden, auch die T-Shirts, die es ansonsten gibt. Das dauert ein paar Tage, aber sie kommen auf jeden Fall. Und bis dahin machen wir jetzt ein bisschen Elton John. Soweit Elton John in der Redaktionskonferenz und wir machen nochmal einen kleinen Hinweis auf morgen und zwar auf unseren Online-Talk, morgen um 11 im Programm. Da geht es um den Unterschied zwischen der Debatte im Internet und der Volksmeinung.
Daniel. Ja, und zwar debattieren da die Blogger Daniel Fiene und Herr Pähler, diskutieren mit sehr interessanten Gästen. Heiko Grote von Infratest D-Mark, Sebastian Horn von Zeit Online, Christian Jakowitz, der ist einfach nur Journalist, und Christoph Neuberger, Professor an der LMU München. Das Thema ist, wie gesagt, die Debatte im Internet und die Volksmeinung. Und das wurde besonders, dass es da eine Diskrepanz gibt, wurde besonders eine Person des zurückgetretenen Bundespräsidenten deutlich, nämlich Internets Nutzer kritisierten Wolf immer sehr heftig und forderten den Rücktritt. Es gab Online-Votings und die belegten auch diese Ablehnung. Allerdings repräsentative Umfragen im gesamten Volk haben ergeben, ein großer Teil der Leute hatte Mitleid mit Wolf. Und genau um diesen Unterschied geht's morgen.
Ja, das war wirklich frappierend in diesem konkreten Fall bei Christian Wolf. So, wir sind am Ende unserer Redaktionskonferenz. Im Studio bedanken sich für die Aufmerksamkeit, wo immer Sie uns gehört haben. Das hat man früher so gesagt. Britta Mersch, Nicolas Fischer, Daniel Stender, Matthias von Hellfeld. In der Technik war der Andreas Räder, unserer Sendung aufmerksam verfolgt hat und alles noch hingekriegt hat, was wir eben relativ kurzfristig manchmal gesagt haben. Wie gesagt, wir haben ja heute so ein bisschen improvisiert, da unser eigentlich eingeladener Gast von der Musikgruppe von Spar leider aus welchen Gründen auch immer nicht gekommen ist und wir deshalb hier so ein klein wenig improvisiert haben. Aber eigentlich hat es uns Spaß gemacht und wir haben über unser Programm geredet und das lohnt sich bekanntermaßen immer.